Hey, Niklas.
Sollen wir wirklich aufnehmen?
Ich bin fertig mit der Welt. Ich sag dir, wie das ist.
Ich kann wirklich nicht mehr.
Oh, nee, echt nicht.
Fuck, Mann.
Egal.
Ey.
Doch, lass mal.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Vielleicht um einmal kurz die Situation zu erklären.
Ja.
Wir haben WrestleMania Tag 2 geguckt, der Lukas und der ich.
Ja.
Und normal, wenn wir eine Review aufnehmen, wie wir das eigentlich jetzt vorhaben, dann sitzen wir da vorne an diesem Tisch. So, ja. Der steht dann auch ein bisschen anders, da ist dann auch kein Fernseher drauf und so. Und dann nehmen wir das auf, so mit Mikrofonständern und so.
Ja, da liegt auch das Equipment einfach so wild rum.
Von Mania Review Tag 1, ja.
Ja.
Und wir liegen jetzt aber mit den Mikros freihändig in der Hand, quasi auf dem Sofa noch da. So wie wir gerade geguckt haben, 4 Stunden lang.
Ja.
Wir haben es nicht geschafft, wir haben ihn einfach nicht mehr hochgekriegt. Bin durch, Alter.
Bin durch. Dicker.
Aber vielleicht muss man dazu sagen, weil das vielleicht nicht so rüberkommt, wenn man uns so hört. Also schon im guten Sinne.
Ja.
So, das Gefühl, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 3 Nächte durch. Naja, das sage ich jetzt nicht.
Ja.
Aber ja, oh, Getränke. Ja, Lukas hat es noch irgendwie geschafft, aufzustehen und Getränke für uns zu holen gerade.
Ja.
Aus meinem Kühlschrank.
Ja, hier, da. Ich habe ihn dir schon zugeworfen, damit ich nicht so weit bewegen muss. Den Schwitzkasten. Flaschenöffner.
Also wirklich an alle, die jetzt vielleicht hier auf dieser Mania Road eingestiegen sind und uns noch nicht so lange hören. Ich entschuldige mich für unseren Zustand, aber WWE ist schuld.
Ja, und wir dachten, bevor wir jetzt irgendwie so, oh nee, ey, das packe ich nicht, keine Ahnung, das jetzt verschieben oder irgendwie noch Yoga machen, um uns fresh zu machen oder was weiß ich, ey.
Ja, ja.
Waren wir halt echt so einfach, wir haben ausgemacht und waren so, okay, wollen wir einfach direkt ungefiltert aufnehmen, so wie wir jetzt sind, die emotionalen Wracks.
Wir sind halt in der Stunde auch nicht wacher oder sonst was, ne?
Scheiße, wir cheers.
Cheers.
Auf diese fucking New Era.
Cheers, auf diese New Era, ey. Muss dazu auch mal sagen, also wirklich, ne?
Oh, du trinkst Paulana.
Ja, wir trinken beide Paulana
heute. Du trinkst
krass.
Paulana Weizen.
Heftig, ja.
Geil.
Und du... Ist das Cola, Fanta?
Spezi.
Ach so.
Ja.
Okay.
Legendäres Selling, unfassbar.
Hat die Schnauze. Ich bin halt auch irgendwie, also wirklich so, ne? Man muss sich das, ich will mal aber kurz meine Situation erklären. Ohne Scheiß. So, ne? Ey, heute Morgen irgendwie noch aus dem Krankenhaus in Bielefeld gekommen, weil meine Mom gestern operiert wurde. Dann Zug gefahren, doppelt so lange gebraucht für diese Strecke, 5 Stunden von Bielefeld nach fucking Hamburg gefahren. Dann direkt, wirklich, 5 Minuten später kam Lukas hier hin. Wir ballern uns hier irgendwie noch Fingerfood rein und WrestleMania Tag 2.
Shoutout Sven.
Shoutout. Dann wieder 4 Stunden später. Das hier.
Das hier.
Emotional gefickt worden von verschiedenen Dingen. Nicht nur von diesem kranken Main Event. Alter, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber reden soll gleich. Aber dann auch noch von diesem anderen Ding. Was war das für ein Drive? Was war denn da los an diesem Tag?
Ohne Witz. Und ich habe, man muss auch dazu sagen, ich bin noch ein bisschen extra angemarmelt, weil ich mir gestern so den ganzen...
Ey, wer hat dich angemarmelt? Sag mir einen Namen, ich mach den fertig. Wer hat dich angemarmelt? Nee, da bin ich jetzt auch wieder wach. Wer hat dich angemarmelt?
Ich mich selbst.
Ach so.
Den ganzen Hall of Fame-Stuff reingezogen. So, also so auch alles, inklusive so der wundervollen Rede von Paul Heyman und Bray Wyatt Reminiszenz von Barry Windham und Mike Rotunda.
Ja.
Und The Rock, der einfach trotzdem noch eine Cody-Shoot-Promo hält, so aufschnell.
Natürlich.
Also keine Ahnung, ey, ich bin so, also will sagen, in falscher Reihenfolge so ein bisschen. Ich habe auch NXT Stand and Deliver noch zu Ende geguckt und so. Mir das ganze fucking WrestleMania-Wochenende noch reingezogen, so, bevor wir halt heute einen Tag verspätet dann nach 2 geguckt haben, mich auch um alles Spoiler rumgewunden so.
Ja, ich auch.
Danke auch für unsere nachsichtige Community, die tatsächlich einfach sich daran gehalten hat, uns nicht damit zu belangen. Ihr seid die Besten.
Stimmt, ja.
Also ich konnte selbst gefahrlos Twitter öffnen und Instagram und so, weil alle lieb sind.
Ein so eine Drecksklöte gibt's eigentlich immer, aber auch die war jetzt nicht dabei.
Ja.
Gar nichts.
Wäre sofort gemaßregelt worden auch.
Ja, krass.
Maßriegel.
Snickers war der Sponsor wieder.
Ach so, Entschuldigung. Also ne, dieses ganze Wrestling-Wochenende noch aufgesogen und ich sag dir, wie es ist, Alter, diese zweite Mania-Nacht heute, ich weiß nicht, ob ich schon mal so weggeflankt einfach und durchunterhalten war von einem Wrestling-Event. Das war irgendwie so ein atemloses Spektakel.
Ja.
Das hat von A bis Z so Todesbock gemacht. Was geht denn?
Ich kann das auch gar nicht erklären irgendwie so. Also ja, wir haben auch irgendwie keine Notizen gemacht, ne?
Null. Ich habe kein Wort geschrieben. Ich hab eingekreist, was wir richtig getippt haben. Alles. By the way. So. Und man könnte jetzt halt auch denken, so ja, wir wussten bei allem, wie es ausgeht. Das war irgendwie alles auch irgendwie offensichtlich für uns. Wer unsere Preview gehört hat, der weiß das.
Ja.
Und es hat dem keinen Abbruch getan. Gar nicht so.
Mhm. Mhm. Ja. Voll. Ey, sogar diese ganzen vermeintlichen Filler-Matches, ne? Mhm. Ich habe in der Preview, ich habe mich todeslustig gemacht über hier dieses Final Testament gegen The Pride-Match oder auch AJ Styles gegen LA Knight und so.
Ja.
Diese beiden Matches waren geil.
Ja.
Also, aber auch vielleicht auch nur in dieser Dynamik, die diese Mania Nacht 2 irgendwie transportiert hat. So.
Ja.
Also wirklich, ich war so drin in dieser lustigen AJ gegen Lorenzo. Rafonzio Knight Ding, so, ne? Das ist halt.
Rafonzio.
Arafozio. So. Alles war daran gut und es waren halt wirklich 4 Stunden, so, ne? Und diese ersten Matches und keine Ahnung, ob die kurz waren oder ob sie wirklich nur so kurzweilig waren.
Nee, die waren auch
wir haben auch
kurz.
Hier irgendwie kein, also ich habe auch weder ein Notebook hier noch, also ich habe die Matchcard nicht. Du hast immerhin
irgend
so ein halbes Handy.
Ja, in so einem kurzen Moment von Vorbereitung habe ich das aufgemacht. Die waren kurz, es waren alles kurze Matches. Das längste war noch Logan Paul gegen Kevin Owens und Randy Orton mit 17 Minuten. Alle anderen waren so bei gemütlichen 10, 8, 12, 14 und dann ist das Main Event dann ein bisschen über eine halbe Stunde. Ach so, 9 Sekunden für Damian Priest.
Alter, dieser Opener!
Ja! Der war auch noch.
Komm, oh Gott! Also wir haben, ohne Scheiß, wir haben ja noch vor 10 Minuten gerade Main Event geguckt. Das heißt, ich muss gerade erstmal wieder von hinten raufholen, was da so war.
Ja.
Damian Priest, Mann.
Ja.
Ich hab's gecallt.
Yes.
Cash
in. Du geiler Hund. Es war noch ein bisschen geiler, als du es gecallt hast, dadurch, dass CM Punk letztendlich das Zünglein an der Waage war.
Ja, stimmt.
Der Schlingel.
Ja, ja.
Aber Mann, wo fangen wir an? Ich will,
Main Event,
ich,
oder?
Ich, ja, Main Event, so Fazit. Vielleicht erst einmal ganz kurz das. Dass das Mania-Wochenende als Ganzes und so dieses auch von jetzt Cody auch nach dem Match nochmal wiederholte New Era Ding, hat sogar es Triple H Era hat das glaube ich genannt. Stephanie McMahon hat es beim Opening heute auch The Paul Levesque Era genannt. Ja. Paul Heyman hat es bei seiner Hall of Fame Speech gemacht. Während sie gleichzeitig das so ein bisschen inszenieren, vielleicht ist es echt, vielleicht ist es nicht echt, wir wissen es nicht, dass er selber sich diese Lorbeeren gar nicht so geben will, so, und von Leuten dann einfach immer da so hingeschubst und hingezwungen wird, finde ich auch irgendwie süß, egal ob es inszeniert ist oder halt wirklich so ist, dass er das nicht will.
Hunter Helms, Humble.
Humble
Helms Thursley.
Genau, weil Handen tut er nicht mehr.
Ja.
Also Steph hat es ja gesagt, so, ne, es ist, und es ist bemerkenswert, dass sie zurück ist, weil sie ist ja gegangen, absolut, als es losging mit den Ermittlungen gegen ihren Dad, so.
Genau. Der Ficker, ey.
Der fucking Ficker. Also wenn wir das jetzt als genau das nehmen, was es ist, ne, so das erste WrestleMania in der neuen Ära von WWE, TKO, Triple H als wirklich alleiniger Kreativchef, The Rock im Board, so, was dein Fazit dieser Mania? Hast du tatsächlich den Beginn einer neuen Ära gespürt? So.
Ja, ich glaube, wer den nicht gespürt hat, der ist tot.
Aber wir sind auch so tot, Alter.
Ja, aber anders tot.
Okay, alles klar. Wollte nur kurz sicher gehen. Ich richte mich kurz ein bisschen auf.
Ja, ich müsste mich auch mal. Mein Kehlkopf wird auch gerade so gedrückt, weil ich hier liege wie ein Maikäfer. Oh, ja, okay, boah, hochgezogen, krass. Ey, Mann, diese neue Ära, also nicht, die wurde halt nicht nur ausgerufen jetzt von allen möglichen Leuten, wie du gerade sagtest, sondern man merkt das einfach schon, da ist ein ganz anderer Vibe drin. Und manifestieren tut sich dieser Vibe eigentlich an diesem Endsegment hier bei dieser Mania für mich. Mhm. Und damit meine ich diese Post-Match-Geschichte da, diese Feierei, die tatsächlich einfach, keine Ahnung jetzt wie viel, aber 10 Minuten oder so ging,
ja,
wo da einfach random, ohne Skript, irgendwelche Leute im Ring waren, mit Cody gefeiert haben, irgendwie Familienangehörige da noch hingebracht wurden in den Ring. Was da alles los war,
ja,
so, ne? Das Rollins hält einfach weiter sein Shit. Es, ey, das war einfach, das steht für, wirklich für so eine losgelöste Leichtigkeit, vor diesem Hintergrund aber, dass das alles trotzdem massiv professionalisiert wurde.
Ja.
Also nochmal auf einer Ebene, professionalisiert meine ich auch gerade im Kreativbereich so, ne? Weil, Mann, also man geht schon mit anderen Instrumenten an diese ganze Sache dran, was man da aufbaut und so. Mhm. Wir haben da über das letzte Jahr gesprochen, man kann es nicht nur an dieser Mania festmachen, das ist ein Prozess.
Auf jeden
Deswegen
Fall.
Muss man die letzten Jahre dazu nehmen. Und da haben wir schon immer wieder in diesem Podcast, Schwitzkasten heißt er, darüber geredet, ja, wie zum Beispiel Fan-Interaktion funktioniert, ne? Crowd-Engagement, Crowd-Empowering, so,
ja,
ne? Dass einfach Dinge möglich gemacht werden, und auf eine andere Ebene gebracht werden, weil eben die Zuschauenden da reingeholt werden in dieses Produkt und in die Charaktere. Auf der anderen Seite musst du als Company natürlich die Charaktere bauen und auch Storyline-Schnipsel dahin werfen und so. Aber das ist jetzt eine Synergie. Um nicht zu sagen eine Symagie. werde ich jetzt ewig durchziehen.
Das ist okay. Ist nicht okay.
Und das war vorher in dieser Form nicht so zu sehen. So, das ist nochmal eine andere Nummer. Das ist ein moderner Take, wie man Entertainment-Produkt führt. Und das hat sich jetzt über diese ganzen Triple H Jahre, ich weiß nicht wie viel es sind, 2, 3, keine Ahnung, hat sich das entwickelt und kulminierte jetzt in einer WrestleMania, die, und ich möchte Tag 1 ein bisschen davon rausnehmen, weil der hatte diesen Vibe nicht so wie Tag 2,
ja,
der in einem Tag 2 kulminiert ist. Alter Schwede, was war denn da los?
Ja, was war denn da los?
Und jetzt hast du wirklich diese Story von Cody Rhodes gefinisht, so wie man es machen muss, so.
Ja.
Er führte keinen Weg dran vorbei, es so zu machen, ist perfekt für mich.
Ja.
Und das war ja nur ein großer Moment, ne? Wir haben ja noch andere Momente gehabt.
Das war tatsächlich nur ein großer Moment, aber der war riesig. Also um Himmels Willen war dieser Moment riesig. So, ich
wie du da so einen Spezifallus hast zwischen deinen Beinen.
Ja. Ich will mich nicht immer nach vorne
nee, ist okay. So toll, nee, ist okay.
Ich bin wirklich ein bisschen sprachlos, weil mir also bisschen die Worte dafür fehlen, zu formulieren, was das mit mir gemacht hat. So, aber ich bin wahnsinnig fasziniert davon, mit wie ergriffen ich allein schon von den beiden Entrances war. Mhm. Einfach nur, also weißt du, Leute machen mit, kritisieren mitunter, was für Entrance-Orgien WWE so abfährt und so weiter. Und ich verstehe das zu einem gewissen Punkt auch, wo das herkommt, aber gleichzeitig, es gibt halt solche und solche Entrances, die lange dauern, ja. Und diese hier waren wieder ein fantastisches Beispiel und davon gab es bei dieser Mania so einige. Aber gerade die beiden jetzt von Cody und Roman waren einfach solche Momente, in denen einfach so viel Charakter passiert ist, in denen auch so viel Emotion aufgebaut wurde, einzig und allein dadurch, dass beispielsweise bei Cody die Kommentatoren komplett die Schnauze gehalten haben. Mhm. Man hatte Brandy, man hatte diese Inszenierung vorne, man hatte dieses American Nightmare-Ding mit dieser bisschen albernen Krone, mhm, aber dann auch diesen wirklich maximal ehrfürchtigen und auch eingeschüchterten Blick,
ja,
von Cody in Richtung Ring, ja, und dann dieses sich gemeinsam mit der Crowd hochpeitschen, was dann passiert ist. Dann Roman Reigns, der, ich weiß nicht, was du gesagt hast.
Ich hab gesagt, er schwebte.
Ja,
genau. Mit einer Aura.
Der nochmal wirklich mit seiner ganz anderen Larger-than-Life-Haltung, ja, zum Ring kam, so, auf dem Rücken dessen, was sie in Nacht 1 halt aufgebaut haben, dadurch, dass jetzt Bloodline Rules war.
Ja.
Und dann also wirklich, ne, auch wie der sich seine Posen, seine Mimik, das war alles nochmal irgendwie krasser als sowieso schon immer.
Ja.
Und ey, und Samantha Irvin, weißt du, jede Silbe, die sie so aus ihrer Kehle rausgedrückt hat, hat halt auch einfach so viel Emotion transportiert, wie sie auch, als sie begonnen hat, Cody anzusagen. Das klingt so trivial, wir reden über eine Ansage, ne? Aber dennoch, als sie begonnen hat, Cody anzusagen, wie ihre Stimme so kurz, so ein bisschen so, wie sie Challenger mit so einer Hoffnung in der Stimme gesagt hat, als sie ihn angeguckt hat und erst dann so hochgefahren ist zu dem üblichen Hype-Level.
Ich habe Gänsehaut, nur weil ich daran denke, wie sie das gesagt hat. Das ist wirklich krank.
Ey, das ist einfach riesig, wie viel Kleinigkeit da drin ist, wie viele Zahnrädchen hier zusammengreifen und wie ich auch wirklich das Gefühl habe, dass alle das mit einer großen Selbstverständlichkeit tun, hier gemeinsam, jeder für sich in seinem und ihrem Verantwortungsbereich zu einer großen Geschichte was beizutragen, so gut sie halt irgendwie alle können. Jeder und jeder Einzelne. Die Refs haben in jedem Match, by the way, fantastisch, super schnell agiert. Es war so eine durchgezogen, und das ist jetzt das Witzige, leichtfüßig wirkende, dynamische Show, die aber das nur sein kann, weil das so gut ineinander greift. Und du hast es gesagt, ne, so durchprofessionalisiert ist, aber halt eben so, dass alle. Und das ist mein Gefühl, und das klingt vielleicht auch ein bisschen fanboyisch, ist mir aber auch scheißegal, weil das ist, was bei mir ankommt. Es wirkt auf mich so, als hätten die halt alle richtig Bock darauf, das zu machen. Und dieser Funke ist bei mir in dieser Nacht 2 sowas von übergesprungen.
Ja.
Von Minute 1 bis zur letzten. Ey, ist irre.
Ja.
Wirklich.
Komplett. Und das ist ja nicht nur auf uns übergegangen, sondern auch aufs Publikum da, ne? Philly Night 2. Wie krank die waren, ey.
Ja.
Ey, die haben das ganze Bailey-Match einfach durchgesungen. So. Ja. Es ist unfassbar, wie die drin waren, in jeder Scheiße so. Also das, ja, Mann, ey. Samantha Irvine, ey. Wirklich, sie ist, als sie Cody dann wirklich angesagt hat als Sieger, ihre Stimme brach. Sie musste pausieren kurz und so, weil die so da drin ist. Das ist, ich freue mich jetzt schon auf das Postmania-Material, was sie zeigt, während sie Dinge ansagt.
Ne, diese ganze Sache, also alles cool, ich bin kein Cody-Fan, dies, das, ich fand den Moment trotzdem riesig, aber ich sag dir, wie es ist, ne? Samantha Irvine, mit wie sie am Ende Cody als Sieger angesagt hat, hat mir die Tränen in die Augen geschossen.
Ja.
Sie war das.
Ja. Das sind diese Sachen. Und das
ist kein Scheiß, aber es ist
so. Und das ist der wichtig. Stuff, ne? Das sind nicht nur die Wrestler und Wrestlerinnen, so. Ja. Das ist der Stuff. Und dann sieht man eine der letzten Szenen, wie Cody Rhodes also kurz vorm Ende einfach noch da rumgeht und auf einmal die Kameramänner umarmt, zu einem Tontechniker geht und den umarmt.
Ja.
So, ne? Das ist natürlich, also keine Ahnung, ob der wirklich mit dem befreundet ist, so, ne? Aber ist mir scheißegal, ich sehe ja, was ich da sehe. Ich weiß auch, dass Leonardo DiCaprio bei Titanic nicht ertrunken ist in Wirklichkeit, ne? Er hat danach auch noch Filme gemacht und so. Also das ist ja alles im Entertainment-Show-Bereich, so, ne?
Ja.
Aber die Tatsache, dass das gemacht wird und so organisch wirkt, dass man wirklich denkt, Cody Rhodes möchte jetzt einen Kameramann umarmen, so.
Ja.
Wie geil ist das? Das heißt, diese Company steht einfach nicht mehr wie damals irgendwie für irgendwie 3 große Namen oder so, die dann einfach irgendwie ihren Scheiß machen und man drückt den Leuten irgendwas auf. So, das ist jetzt einfach wirklich so ein gewachsenes Ganzes. Hat gleichzeitig dieses familiäre Gefühl.
Voll.
Irgendwie auf so einer Metaebene.
Ja.
Und liefert halt wirklich dann einfach diese geile Show noch, so in so einem professionellen Gewand, mit dieser ganzen Produktion, diese ganzen neuen Kamera-Angles und so.
Digger.
Also wenn wir von neuer Ära reden, müssen wir auch über Produktionssachen reden.
Ja,
ne? Weil niemand produziert Wrestling so wie WWE und wird auch niemals da rankommen in den nächsten 30 Jahren.
Ja.
Das ist krank. Also diese Entrance-Kameras, die man jetzt entwickelt hat, bei der Ringansage zum Beispiel, irgendwelche Angles, die anders sind, da wird so viel gemacht, es ist alles so on point. Werbung, also selbst die Werbung bei diesem Event, so, ne? Wie schön die platziert, ist immer noch fucking Werbung, so, ne? Aber es machte alles Sinn, möchte ich dadurch sagen, so als jemand, der auch, wir haben beide Marketing-Erfahrung, so.
Ja.
Das machte halt alles Sinn, was da passiert.
Ja. Und es nervte wenig, das ist ja auch das Ding, das war, weniges davon ist halt irgendwie invasiv und pisst an. Klar zieht es Aufmerksamkeit, das ist die Idee davon, aber dennoch. Und auch bei Cody, ne? Natürlich passt das zu seinem ich bin der wahre People's Champ Charakter, dass er zum Kameramann hingeht und den nochmal umarmt und so. Aber das ist mir ehrlich gesagt gerade relativ egal, ob das ehrlich aus ihm rauskommt oder nicht. Ich finde das Signal, was davon ausgeht, halt wichtig. Mhm. Dieses uns liegt es gerade am Herzen zu zeigen, dass wir eine Company sind, in der halt jeder und jede,
ja,
die dabei ist, einen Beitrag dazu leistet und nicht nur die großen Stars in der Mitte oder so, sondern wir wollen, dass diese Leute und ihre Arbeit, dass sie überhaupt da ist, weil die Aufgabe eines Kameramanns und einer Kamerafrau ist in erster Linie nicht bemerkt zu werden, niemals,
ja,
weil du sie nur bemerkst, wenn sie Fehler machen. So, aber dann diese vierte Wand halt bewusst einmal zu durchbrechen und zu sagen, nee, wir produzieren hier alle zusammen ein Spektakel für euch da draußen, mhm, und da gehören halt auch die Leute dazu, die ihr eigentlich sonst nicht sehen sollt. So, und die sollen bitte auch nochmal am Ende von so einer Riesenshow gezeigt werden. Das ist schon,
ja,
das ist schon schön, egal ob es inszeniert ist oder nicht. Das macht halt was, das sagt halt was über ein Selbstverständnis, das ich sehr sympathisch finde im Vergleich und in einer krassen Abgrenzung, die man schon in den Zwischentönen mitunter auch sehr literal wahrnehmen kann bei allen Beteiligten. So.
Ja, es ist wichtig, dass du das sagst. Total gut. Es ist einfach, ja, sind Statements, die da gesetzt werden, ne? Oder gezeigt werden, so,
ja,
vor allem. Ja, total, Mann. Total. Gottes Willen, ey.
Okay, also, Cody Rhodes hat eine gute halbe Stunde sich mit Roman Reigns beschäftigt. In diesem Match.
Ja. Passiert denn noch irgendwas in diesem Match?
Ja, hier und da Kickout, Schmickout. Ne? Roman Reigns hat einen ziemlich guten Cross Reigns gezeigt.
Cross Reigns.
Aus dem Cody ausgekickt ist. Cody hat einen Spear gezeigt. Dies, das. Naja, und dann kam Jimmy, dann kam Jay, dann gingen sie, dann kam Solo.
Die sind in die Hölle gestürzt. Die sind in die Hölle gestürzt.
Ja, ja.
4 Meter.
Ja, das sah krass aus.
Ja.
Vor allem aus der Wiederholungsengel, dann, wo man einfach nur sieht, wie sie einfach weg sind.
Ja.
Es kam Solo, um Cody gemeinsam mit Roman zu zerstören. Dieser Spiked Spear ist immer noch super krass. Ich finde, es sieht mega heftig aus. Geiles Timing von beiden.
Ja.
Dann kommt Solo Sikoas Erzfeind John Cena.
Andersrum. Solo Sikoa ist der Erzfeind von John Cena.
Ja, okay. Aber also, so, egal.
Vernichtet, ja.
Ja. Ne? Rechnung offen, dies, das. Und setzt Solo außer Gefecht. Dann kommt The Rock und wir haben den Rock-Cena-Moment.
Mit Cena vorne, ne? Front Cena.
Ja.
Und Back Rock. Schlechte Band, Front Cena und Back Rock.
Ja. Und das ist irgendwie riesig, so. Mhm. Das ist so richtig so eine Ära kulminiert nochmal.
Ja.
Und dann haben wir einfach den fucking Undertaker, der Rock einfach den härtesten Bump, den er dieses Wochenende genommen hat, mitgibt. Und dann sind die beiden verschwunden. Ah nee, dazwischen kam noch Rollins, Seth Rollins, ja, zur Shield-Mucke und wurde einfach sofort außer Gefecht gesetzt von Roman, ehe überhaupt irgendwas passieren konnte.
Das war die lustigste Idee bei diesem WrestleMania-Wochenende.
Mega, ja, voll.
Wirklich.
Voll. Wie konnte ich das vergessen?
Diese lustige Idee, einfach Rollins da wirklich scheitern zu lassen mit seinem scheiß Stuhl.
Ja.
Wird einfach weggeboxt.
Aber das ist tatsächlich vor dem Hintergrund dessen, dass Seth Rollins halt, als er das letzte Mal in einem Roman Reigns Match bei Mania eingegriffen hat, den halt einfach in seiner Karriere massiv zurückgeworfen hat, so.
Voll.
Ist es schon super witzig, dass Roman den da so wegklatscht einfach.
Das ist geil.
Und dass es dann noch diesen richtig schönen, damals der Shield Split, Stuhlschlag auf den Rücken von Rollins gegen Reigns.
Ja.
Revanche-Moment dafür dann,
ja,
gab von Reigns gegen Rollins. So bevor dann letztendlich Cody und Roman wieder auf sich gestellt sind.
Und das ist wichtig,
ja,
weil diese Leute haben nichts Effektives fürs Match wirklich gemacht. Sie haben,
nein,
außer Cody geschädigt, so, ne? Und das war ja Sinn der Sache vom Bloodline Rules Match. Cody hat halt Dinge abgekommen.
Ja.
So. Roman Reigns hat gar nichts abbekommen von diesen Faces, die dann zum Safen kamen. So.
Die kamen nur immer, ja, jeweils als Equalizer für jemanden,
genau,
von The Bloodline. So.
Ja.
Und also nochmal, ne? Das ist halt Seth Rollins, der eh schon im Boot war auf dem Cody-Train. Das ist halt einfach John Cena, der Held einer ganzen Ära von WWE.
Ja.
Ein Riesenstar. Das ist der Undertaker die vermutlich beliebteste Figur, die WWE jemals erschaffen hat. So, die krasseste Legacy, die sie eigentlich haben. Also viel mehr an Bedeutung kannst du da eigentlich nicht reinwerfen. Man hätte Stone Cold noch nehmen können, aber Stone Cold ist wiederum nicht der Typ irgendwie dafür, der hier irgendwas an Cody weitergeben muss.
Hat er auch vorher nichts mit Cody zu tun, die anderen ja alle schon, ne? Die dann auch nachher im Ring standen und so.
Ja.
Ja.
Und das sind beides halt auf eine Art Fackelträger, so. Mhm. Und auch The Rock quasi ist, wenn du so willst, für die Stone Cold-Ära dann derjenige, der ein Stück weiter drin war, wenn auch auf der anderen Seite.
Ja.
Und dann fand ich es halt so krass, also den Rest des Matches können wir gerne vorspulen einfach. Ich fand es so krass, wie Cody dann seinen Triple Crossroads gezeigt hat, ne, so. Und ich hatte das Gefühl, beim dritten davon, also sein Blick, der halt so gesagt hat, so, ey, fuck, ich mach jetzt diesen einen noch und dann ist es das. Das ist es dann einfach. Ich weiß, das ist es dann. Das wird es sein, so. Und dann hatte er halt diesen Cody-Blick und ich hatte auch das Gefühl, dass sein eines Bein so ein bisschen zittert, auch bei dem Pin danach, so. Das fühlte sich so krass surreal an und doch so folgerichtig. Ich bin baff, wie geil inszeniert das halt war, ohne dass es halt so diesen, also weißt du, wir haben das seit Royal Rumble 2023 vorausgesagt, dass es dazu kommt, 2024 bei Mania, so.
Ja.
Aber es fühlte sich so richtig an und so erfüllend und eben gar nicht so, haben wir es doch gesagt.
Ja.
Das ist fantastisch. Eine Geschichte, von der jeder weiß, dass es dieses Happy End geben wird, so zu erzählen, dass du dich drauf und darüber freust. Das ist irre.
Total. Wow. Vor allem, wenn man sich so intensiv mit Wrestling beschäftigt und so, ne? Wie wir das ja zwangsläufig tun wegen dieses Podcasts, so.
Zwangsläufig.
Ey, die eigene Motivation oder Lust, Dinge zu tun, kann einen Zwang auslösen.
Ja.
Zwang muss nicht immer schlecht sein.
Das ist richtig.
Ja. Wobei, das weiß ich gar nicht, ob ich das so sagen würde. Naja, egal.
Ist egal jetzt.
Was wollte ich denn sagen jetzt? Sorry Leute, ich bin heute nicht mehr so eloquent, wie es gestern war. ach ja, diese neue Ära.
Ja.
Und alles, was wir gerade beschrieben haben, was jetzt irgendwie geil war bei dem Main Event davor und danach und so, ne? Mit diesen ganzen Entrances und so und dem Post-Match-Gefeiere und sowas.
Ja.
Das ist halt so eine Sache. Ich glaube, und das spreche ich glaube ich auch für dich, ich glaube, dass das gerade, was WWE so fabriziert und was jetzt so an Mania gipfelte, dass das so meine Lieblingsform von Wrestling-Darstellung ist.
Hm.
Wie man Wrestling mir verkauft. So. Nehmen wir mal diese Nacht 2 jetzt wirklich exemplarisch dafür. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch irgendwie einfach Leuten wirklich so zeigen würde, wenn ich den Wrestling zeigen möchte. So.
Hm.
Dann aber mit den ganzen Videopackages von den Shows davor und so, weil man das ja dann alles gucken muss, wo wir uns so durchskippen.
Ja.
Aber ich glaube, also wirklich, ich würde gerne mal einfach jemanden haben und dem einfach übermorgen, diese Nacht zeigen so und gucken, was das mit dieser Person macht. So, weil bei mir macht's wirklich das Maximalste. So, ich bin halt wirklich emotional sowas von drin.
Hm.
Und zwar auf verschiedenen emotionalen Ebenen. Ne? Ich hatte meine Spaß- und Feierebene bei zum Beispiel LA Knight gegen AJ Styles.
Hey.
Ich hatte meine, ich bin emotional am Boden, werde immer zwischen Hölle und Himmel hin und her geschickt bei dem Main Event.
Ja.
So, und dann auch halt eben andere Dinge so, die irgendwie waren und irgendwas gemacht haben, so.
Bayley gegen Io
auch nochmal so eine ganz spezielle Sache, so, ja.
Ja, also dieser Bayley-Moment war so schön.
Ja, total.
Das war wirklich so schön.
Das war so
schön.
Herzerwärmend irgendwie, ja. Weil ich bei diesen Charakteren drin bin.
Ja.
Und für Bayley hat man jetzt noch nicht mal so wahnsinnig viel gemacht. Er hat schon investiert, aber es ist jetzt nicht die ultimative Charakterstory von Bayley. So. Es ist aber trotzdem eine, die ich dann jetzt auch verfolge, so, also ne, Stichwort Langzeitzuschauende, weil man Bayley ja auch schon seit NXT kennt. So. Das heißt, ich verfolge diese Figur eben über wirklich viele Jahre und bin schon so lange bei der Figur, dass ich auch die Person dahinter schon irgendwie fühle.
Ja.
So, auch wenn ich Bayley nicht kenne, so, ne? Aber
Pam.
Pamela, ja. aber das, das macht alles was. Und das ist halt eben für mich der große Bogen der Triple H-Ära, weil die ganzen Leute, die jetzt auch eben da irgendwie gewrestelt haben und Dinge gewonnen haben, wie Sami Zayn zum Beispiel, sein IC-Title und so, das sind halt alles diese Triple H-Guys. Mhm. Das heißt, die Triple H-Ära, die hat eigentlich nicht erst seit ein paar Jahren begonnen, die hat eigentlich eben damals bei Black and Gold NXT begonnen.
Yes.
So. Und
super wichtig.
Genau, und jemand wie ich, der das halt damals schon geguckt hat, so, der ist da anders drin, glaube ich, irgendwie. Und wenn du dann noch irgendwie zufällig mit dieser Form von Wrestling Entertainment irgendwie relaten kannst, so, dann ist das gerade wirklich das geilste Produkt. Es wird immer Leute geben, die setzen sich jetzt hin und sagen und gucken WrestleMania Tag 2 und regen sich über die Entrances auf, dass die zu lang sind und dass das doch alles nur pompös, und dann gibt's irgendeine Fotze, die dich da hinstellt und sagt, guck mal, aber wir hatten nur so und so viel Matchzeit und so viel war irgendwie Entrance und Gelaber und so. Ja. Solche Leute gibt's immer so, ne? Aber
und da waren langweilige Moves und
ja, genau. Und ja, dann wurde auch am Anfang viel zu viel Finisher gebasht und so im Opener. Und man kann das tot kritisieren. Und das hat Triple H bei einer Pressekonferenz zu Mania gesagt. Der hat gesagt, hier werden sich Leute hinsetzen nach Mania und die werden nitpicky alles auseinandernehmen, was geht. Das werden die Leute immer machen. So, ne? Und mein Gott, wenn Leute daran Spaß haben, so, das hat jetzt nicht mehr Triple H gesagt, jetzt bin ich wieder bei mir, dann sollen sie das machen, so, ne? Pff, jeder findet irgendwie seine Dinge, woran er Spaß hat, aber darum ging es bei dieser Mania nicht irgendwie. Also, oder mir zumindest nicht so, weil ich habe das ja auch bei der Night 1 Review gesagt, so, ich will mich eigentlich bei dieser Mania gar nicht da hinsetzen und so Kleinigkeiten auseinandernehmen oder sowas, wie wir das vielleicht mal bei irgendwelchen PLEs machen, so. Wald- und Wiesen-PLEs. Ich will einfach diesen Sog mitnehmen von Mania. So, ne? Und mich in das reinlegen, was mich halt wirklich auch packt. So. Und da gibt's so viel bei. Bei Nacht 1 war das noch nicht durchgezogen. So, weil die Nacht 1 hatte zu viele Tiefen auch, die mich nicht so mitgenommen haben. Da musste ich erst wieder rausgeholt werden.
Ja.
Bei Nacht 2 war ich durchgehend drin. Und ich wollte noch irgend so eine Pointe bringen, so, aber ich rede jetzt schon so lange, ich weiß nicht mehr, was ich vor 30 Sekunden gesagt habe. Aber ich glaube, ich habe irgendwie ein paar Punkte gemacht.
Die hast du gemacht. Die Pointe kommt auch im Zweifelsfall wieder. Da bin ich mir sicher. Wenn nicht die, dann eine andere.
Ja.
Ich habe in der
Das ist mein Shit, wollte ich sagen.
Ja. I get it. ich habe in der Review zu Nacht 1 schon gesagt, dass diese Veranstaltung ja auch, also WrestleMania Nacht 1, ich mag dieses Zwei-Tage-Konzept inzwischen ganz gern, weil ich diese Idee eines WrestleMania-Wochenendes sehr mag und weil ich mag, wie die Dynamik zwischen diesen beiden Tagen war. Ich kann damit leben, wenn nicht jedes Match Gold ist. So, das ist total in Ordnung. Ich finde es schön, dass dieses Zwei-Nächte-Konzept uns erspart, dass wir eine 5 Stunden lange Show haben oder noch länger.
Ja.
Sondern zwei normal lange und dabei aber viele Gesichter die Chance bekommen, einen anständigen WrestleMania-Moment für sich verbuchen zu können. So. Und es gab ein klares Gefälle zwischen den beiden Nächten und das ist auch total in Ordnung, weil, wie gesagt, Nacht 1 schon auch noch mit dazu da ist, um darauf aufmerksam zu machen, dass man Nacht 2 hat und dass da was passiert. So, das The Rock-Match war nicht umsonst in Nacht 1 als Wegbereiter dafür. Und jetzt überleg mal, du hast seit 10 Jahren kein Wrestling geguckt, hast diese The Rock-Nummer mitbekommen und du schaltest halt zu dieser WrestleMania Nacht 2 ein. Und du kriegst halt das geboten, was du da siehst. Ich meine, der Einstieg dieses Events war einfach ein World-Title-Match zwischen zwei Dudes, die einfach seit 10 Jahren den Laden mitschmeißen da.
Mhm.
So, die wirklich konstant im Main-Event-Picture unterwegs sind und sich ein Festival der knallharten Finisher, Signature und sonstigen Verfleischklopsungen geliefert haben. Das war ja einfach ein knallhartes, sauschnelles Match.
Ja.
So, von zwei wirklich nicht besonders kleinen Menschen. So, Und dann ging es halt durch so eine wilde Reise von allem Möglichen, wirklich ein sehr bunter Blumenstrauß, ne, mit einem Unsinns-Match wie LA Knight gegen AJ Styles, also Unsinn in dem Sinne, dass es halt wirklich so ein super stumpfes Fratzengeballer
aus den 90ern ist.
Genau, aus den 90ern ist, dass man halt einfach nur mit dem nötigen Humor wirklich als das wertschätzen kann, was es ist, glaube ich. So.
Ja.
Was aber eine geile Reminiszenz einfach ist. So, dann hast du diesen wilden Philadelphia Street Fight, der keine Sekunde zu lang war.
Mit Baba Ray Dudley, ey.
Wo wirklich einfach alle Register gezogen wurden, um Gaudi da draus zu machen.
Ja.
So. Inklusive halt einem mittelmäßig motiviert wirkenden Karrion Kross, was aber auch irgendwie zum Gesamtkunstwerk gehört. So. Ey, Bobby Lashley hat noch nie so harte Bumps in einem fucking Streetfight genommen wie da. So, das ist irre. Dann hast du dieses Women's Match mit Bayley gehabt, wo Io Sky einfach, du hast vor dem Match noch gesagt, oh, ich will Io Sky mal wieder richtig krass im Ring sehen.
Ja.
Weil man das auch lange nicht hatte. Und meine Güte, war Io Sky krass in diesem Match. So,
ja.
Sie hatte wieder genau dieses, ich mach alles ein bisschen anders und leg mich in Sachen weird rein, dieses Unorthodoxe gehabt.
Ja.
Das war fantastisch und Bayley hatte so eine Freude an diesem Match. Das Publikum hatte so eine Freude mit Bayley für diesen Moment.
Wunderschön.
Was gab es noch? Warte, Logan Paul. Logan Paul. Ey, Mann, die Dynamik Kevin Owens und Randy Orton war auch wieder so herrlich lustig. Das ist wirklich das nächstbeste, was wir kriegen können zu dem, was Matt Riddle und Randy Orton miteinander hatten.
Was haben wir gelacht eben?
Wirklich.
Ja, als dieser RKO gesetzt wurde und wirklich Owens einfach wirklich menschlich enttäuscht war. Und Randy hat sich so geschämt, dass er es gemacht hat und dass es nicht geklappt hat. Und so schelmisch, bübisch dann.
Und das Publikum sofort mit You Fucked Up Chance für die fucking Legende Randy Orton.
So geil.
Das ist wirklich so geil. Also da sind richtig schöne Sachen passiert. So. Und dann dieser crazy Moment gleich nach dem ersten Match, wo Drew halt einfach also den Tränen nahe, ne, dieser Koloss von einem Mann in einem Heel-Gimmick, den Tränen nahe diesen Titel entgegennimmt,
ja.
Nur damit er dann danach CM Punk seinen Schwanz ins Gesicht halten kann.
Ja.
Und der ihm das damit quittiert, dass er sich spitzbübisch darüber freut, dass Damian Priest ihm den Titel sofort wieder abnimmt. Und du hast halt gleichzeitig schon nach dem ersten Match einfach vier Fäden bedient.
Ja, ist wirklich so.
Und das Ding ist star-stacked, so. Dieser Tag hatte so eine crazy Dynamik. Da ist so viel verrückter Scheiß passiert. Und alles davon ging einfach so ineinander über, ohne Längen.
Mhm.
Das ist wirklich sehr doll bemerkenswert, so. Und bei all dem, bei all dieser gefühlten Atemlosigkeit, also wirklich, weil alle Matches fühlten sich auch schnell an.
Durchaus,
so, LA Knight hat noch nie so ein schnelles Match gemacht.
Ja.
So.
Randy Orton auch nicht.
Randy Orton schon gar nicht. Das fing ja damit an, dass er zum Ring gefahren ist, damit es nicht so lange dauert, bis er ankommt.
Nie war Randy Orton schneller bei einem Ring und das war eine sehr lange Ramp.
Ja, wirklich, nie. Bei all dem, was hier halt schnell ging und sehr leichtfüßig wirkte, war trotzdem an vielen Stellen Platz für schöne Kleinigkeiten.
Mhm.
Und ich mag... Was ich wirklich besonders mag an dieser Ära ist, dass es ein ganz natürliches Wechselspiel gibt zwischen Dingen, die dem Publikum erklärt werden, damit Dinge für sie begreifbar sind, und Dingen, die einfach nur gemacht werden, die du verstehst, wenn du dich auskennst, wenn du das länger verfolgt hast, die dir aber niemand ins Gesicht drückt, was du darüber zu denken hast.
Ja.
Beispiel am Ende die Post-Match-Celebration, dass ausgerechnet Sami Zayn und Jey Uso diejenigen sind, die Cody Rhodes auf ihren Schultern tragen, als er den Titel gewinnt, ist ein wunderschöner Abschluss für die Bloodline-Story, weil es die beiden sind, die The Bloodline überlebt haben und verlassen haben, um dagegen zu kämpfen, quasi mit Cody.
Ja.
So, dass dann beim zweiten Mal, als Cody auf die Schultern genommen werden soll, sich schnell Randy Orton da rein sneakt, statt Jay.
Ja. Slithered.
Wirklich slithered. Cody auf seine Schulter zu nehmen, ist auch extra schön, weil, Mann, Alter, Cody und Randy verbindet halt diese Legacy-Geschichte aus Codys erster WWE-Zeit, die way, way, way back geht, so.
Ja.
Und das ist halt auch super schön, dass das einfach nur so da ist. Und wenn man das weiß, dann weiß man das, was das gerade bedeutet. Aber das wird einfach nur da stehen gelassen und dir präsentiert. Und das finde ich halt so schön, dass du als aufmerksamer Beobachter belohnt wirst mit kleinen Nuggets, die halt einfach nicht jedem aufs Auge gedrückt werden, um zu zeigen, dass man Long-Term Storytelling macht oder so, sondern man macht es halt einfach und webt es organisch mit ein. Das fühlt sich so gut an, als Fan. Ich fühle mich sehr ernst genommen als Fan und das, muss ich sagen, gefällt mir gut, dass ich dafür so honoriert werde, dabei zu sein. So.
Ey, total. Das ist voll gut, dass du, genau, das geht ja in die Richtung, was ich eben gesagt habe, schon mit dem Fan-Engagement und Crowd-Empowering und sowas. Ne? Ja. Aber jetzt machst du es ja wirklich an diesen handfesten Beispielen auch nochmal fest, so, ne? Wie man das jetzt einfach so schön sieht und so. Und genau, das ist halt die Sache, ne? Wenn es dir halt nicht auffällt, dann fällt es dir halt nicht auf, aber es ist halt trotzdem geil, weil irgendwelche Leute feiern Cody auf den Schultern, so, ne?
Stört
wenn du
ja
das
nicht
weißt, hast du halt diesen irren Bonus noch und das zieht sich ja wirklich dann noch durch den ganzen Scheiß. Mit Rollins, dann gab es ja auch noch so einen Respekt-Shake und sowas.
Ja.
Es ist, Mann, ja. Und dann gibt's noch diese, ey, Brandy war da übrigens, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Brandy Rhodes, das erste Mal so richtig vor der Kamera jetzt wieder in seinem Comeback.
Ja.
So, auch geil.
Hat's auch, also wirklich hat das auch nochmal aufgewertet. Brandy ist immer ein guter Bonus, aber nee.
Ja, wirklich.
Auch emotional einfach nochmal was gemacht.
Ja.
Auch mit Codys Mom am Ende.
Ja.
Von der ich das Gefühl hatte, dass Cody nicht wusste, dass sie in den Ring kommt.
Ich weiß nicht, wie. Also Cody kann halt auch einfach ein sauguter Schauspieler sein, ne?
Ja, klar.
Aber diese Szenen wirken dann teilweise wirklich so übermannend, wenn man das sieht, so, ne?
Ja.
Dass er auf einmal, irgendwer hat ihm noch gezeigt, so, ey, dreh ich mal um, deine Mutter ist da. So. Und dann dreht er sich um und erschreckt sich fast so und sagt, oh, und dann nimmt er sie in den Arm. Also wirklich schön, ja.
Mir ist auch scheißegal, ob das geplant ist oder nicht. Also ich meine es wirklich so, wie ich das gesagt habe, von der ich das Gefühl habe, dass er das nicht wusste. Das reicht ja, dass ich dieses Gefühl habe. Ich will gar nicht mir sicher sein, dass das alles super abgewichste Profis sind und dass alles gescriptet ist, bis ins kleinste Detail und jede Emotion vorher genauso haarklein geplant und geprobt ist.
Kann halt sein,
das,
ne?
Das kann total sein, aber es macht mein Erlebnis ja nicht besser, wenn ich davon ausgehe. Es macht mein Erlebnis aber auch nicht schlechter, wenn ich davon ausgehe. Ich nehme das einfach, wie ich das sehe und lasse zu, was es mit mir macht. Und ich finde, was du jetzt bei dieser Mania so schön gesagt hast, schon bei unserer Review zu Tag 1, ist sich einfach mal da reinlegen.
Ja.
Was wir ja auch auf die Frage, wie man mit First-Timern Wrestling gucken kann, wenn man zu einem Event geht, wo wir halt auch einfach sagten, ey, lass einfach passieren, saugt auf, lasst Erwartungen vor der Tür und lasst es was mit euch machen, enjoy the ride. Ja. Shut the fuck up and enjoy the ride, The Rock is taking you on. Das ist halt genau das. Das ging halt in dieser Nacht 2 so fantastisch. Punkt.
Ja, ich wünsche wirklich jedem, dass er oder sie wirklich das auch machen kann, weil das ist gerade heute so, je nachdem, wie du dich auf Social Media bewegst oder so, je nachdem, was du so für, keine Ahnung, Podcasts hörst zum Thema Wrestling, wie du dich in das Wrestling-Thema reinarbeitest zum Teil oder so, ne, ist das, glaube ich, manchmal super schwierig heute, eben dieses Reinlegen wirklich noch zu schaffen.
Ja.
So, also ich hatte auch immer wieder so ein bisschen Interaktion mit ein paar Leuten so aus der Schwitzbubble, denen das schwerfällt, so, ne? Weil man eben auch anders an das Thema Wrestling reingehen kann.
Natürlich.
Du kannst dich über Zahlen diesem Thema wresteln. Du kannst anfangen bei Ratings und dann gucken, welche Shows wie raten und dann da reingehen und dich mit irgendwelchen Spoilern beschäftigen, du kannst irgendwelche Hintergrundartikel lesen und dann, du kannst alles entmystifizieren, du kannst aber auch, ich will das gar nicht wertend sagen, du kannst auch deinen Spaß drin finden. Ne? Alle Leute gucken anders, alle Leute nehmen Entertainment-Produkte anders auf, haben andere Fühler für das oder für das. So, für mich ist es auch so, dass ich am geilsten Wrestling genießen kann, wenn ich das eben schaffe. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das auch immer so gut schaffe, wie es jetzt zum Beispiel bei Nacht 2 war. Und das kann vielleicht auch nur daran liegen, dass ich mental und körperlich gerade durch bin und auch schon vorher war. Aber wenn man das schafft, dann ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann in Sachen Wrestling, so für mich. Und hier habe ich es jetzt bei Nacht 2 geschafft und das ist alles. So, das ist alles, was ich erreichen kann von Wrestling. Deswegen gucke ich den Scheiß. Und deswegen liege ich jetzt hier auch wie so einen Schluck Bier in der Kurve und red mit ihr darüber.
Das ist aber eine Qualität des Produktes, wenn es das schafft. Das gab es in jeder Ära von WWE, dass sie halt immer gesagt haben, so, wir wollen, dass das Publikum für die Zeit, in der sie das gucken, halt alles vor der Tür lassen können und einfach nur sich da reinlegen und unterhalten und eine gute Zeit haben können. So. Das ist aber tatsächlich ganz simpel gesagt das, was ein gutes Unterhaltungsprodukt halt machen sollte. So, egal wie analytisch du dich dem nähern willst, wenn es schafft, dich so zu verzaubern und zu vereinnahmen, dass du das kurz verlässt, selbst wenn du das mit einem analytischen Blick gucken wolltest, dann bedeutet das halt etwas, weil wenn es zulässt, dass, wenn es dich nicht genug mitreißen kann, dass du halt die ganze Zeit in dieser Beobachterrolle bleibst und nicht mitgezogen wirst, dann verfehlt es halt ein Stück weit etwas. Und natürlich ist das manchmal leichter und manchmal schwieriger, sich selbst darauf einzulassen. Das hat viel auch damit zu tun, wie man selbst herangeht, ne, wie dein Tag war und so weiter und so fort. Aber das ist auch ein Qualitätsmerkmal. Auch. Nicht das einzige, sicherlich nicht. Mhm. Aber am Ende ist halt jede fiktive Welt halt auch ein Stück weit Eskapismus aus dem Alltag heraus. So. Und dazu gehört auch der Eskapismus heraus aus der Haltung von, ich gucke mir das jetzt analytisch an, weil ich mich auskenne und dazu eine elaborierte Meinung haben möchte.
Ja, ja, stimmt. Das könnt, ja, machen Leute. Ja, also, ja, stimmt. Genau, deswegen meinte ich auch, ich will das gar nicht werten. So, ne?
Ja.
Das ist, ich kann nur für mich sprechen. Und für mich ist das eben der geilste Weg, wenn ich mich halt wirklich reinlegen kann. So, ja, für den Moment, so, ne? Manchmal kann ich mich im Nachgang auch gerne nochmal auf analytischen Wegen irgendwie dem nähern. Das kann man machen. Aber ich will das vorher und währenddessen nicht machen, eigentlich. So, ja. Deswegen, ich war auch keine, also ich habe auch mein Konsumverhalten ein bisschen geändert, so, ne? Ich weiß nicht, ob das eine Wechselwirkung ist jetzt und von dem Produkt ausgeht, wie es jetzt eben seit ein paar Monaten ist, so, oder ob ich das einfach so gemacht habe. Ich kann mir eher Ersteres vorstellen. Also ich höre zum Beispiel überhaupt keine Wrestling-Podcasts mehr.
Ja.
Gar nicht. So, das habe ich bis vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, habe ich das noch recht regelmäßig gehört, einfach so zum Runterkommen. Mhm. Nur US-amerikanische Podcasts, so, mache ich null. So.
Busted Open hast du oft erwähnt, was? Zum Beispiel. Busted Open Radio hast du öfter mal erwähnt.
Genau, habe ich oft gehört, irgendwie, ja. Going in Raw habe ich geguckt und so. Fightful habe ich dann irgendwann aufgehört, das war nur noch albern.
Ja.
So, aber ja, mache ich nicht mehr und ich bin auch nicht mehr auf irgendwelchen Seiten, das bin ich schon seit 2 Jahren oder so nicht mehr unterwegs.
Ja.
Also wirklich, ich verlasse immer mehr diesen Dunstkreis des Wrestlings und bin dafür mehr beim Produkt und das tut mir voll gut, weil ich mehr Spaß habe seitdem.
Ja.
Ja. Und das, keine Ahnung, also vielleicht, also Leute, die Probleme damit haben, wirklich sich mal fallen zu lassen, also probiert das vielleicht mal, nehmt ein bisschen Abstand von dem anderen Shit so.
Das ist ein bisschen witzig, dass du das jetzt so analysierst. Ich habe das ja alles immer relativ doll links liegen gelassen so.
Ja.
Aber es ist auch ein bisschen Full Circle für Schwitzkasten, wenn man so will. In diesen fast 6 Jahren, die wir das jetzt machen, sind wir ja schon so ein bisschen angetreten für eine Haltung, die halt bewusst eben nicht versucht, das wie so ein Sportexperten-Thema zu behandeln, sondern halt auf Erzählungen zu gucken und das Ganze halt eben als Kunst- und Unterhaltungsprodukt zu verstehen und eher so ein weiß ich nicht, asozialere Form von so einem Lesezirkel zu sein oder so, nur dass wir uns halt Wrestling angucken, wenn du weißt, was ich meine.
Schwitzkasten, der asoziale Lesezirkel.
Nur dass wir halt nicht lesen, sondern halt Wrestling gucken. Aber du weißt,
ja,
was ich meine.
Ja,
so, ne?
Du meinst,
wir
ja
reden halt viel so über Bedeutung und ja, Interpretation und Motivation und so ein Stuff so. Und in unserem Selbstverständnis haben wir, glaube ich, schon immer versucht zu kultivieren, dass wir der Podcast fürs Reinlegen sind.
Mhm.
So, fürs. Wir sind keine Journalisten, keine Analysten, keine Profis oder so. Wir sind halt einfach Fans, dolle Fans von Wrestling und haben Bock, wirklich da einzutauchen und dann zu gucken, was das mit uns macht. Aber um das zu besprechen, was das mit uns macht, muss man ja erstmal überhaupt zulassen, dass das was mit einem macht. Und exakt, dafür ist es schon wichtiger, sich emotional darauf einzulassen, als zu mitzuschreiben, welcher Move wie oft gemacht wird oder so ein Scheiß, um dann das Match nacherzählen zu können. So, ne? Das war ja schon immer so eher unser Ding. Und ich habe so das witzige Gefühl, dass knappe 6 Jahre, nachdem wir den Bums angefangen haben, jetzt so die Zeit gekommen ist, wo das so richtig aufblühen kann, weil das Produkt genau dafür jetzt das Richtige geworden ist.
Voll die gute Beobachtung, ja. Ja, Mann. Himmels Willen, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber ja, also wir, ja,
Ja, oder?
Ja.
Ich habe es also auch gerade erst realisiert.
Auch unsere Formate haben sich ja dann, irgendwann hat sich ja der Schwitschnack entwickelt.
Ja, stimmt.
Vor ein paar Jahren. Und wir haben jetzt auf dieser Road to WrestleMania hauptsächlich Schwitschnacks gemacht. Ne? Ja. Dann war dieser Q&A-Podcast mal da und dann gab es nochmal eine Preview. So, und irgendwann war der Rumble noch. Aber wir haben halt wirklich sehr viele Schwitschnacks, wo wir halt genauso liegen wie jetzt hier.
Ja.
Nur noch ein bisschen fitter im Kopf.
Weiß ich nicht. Trifft in meinem Fall nicht immer zu.
Ja, gut. Ja, stimmt. Je nachdem, was für Tage man so hatte.
Ja.
Aber ja, auch dieses Format, das ist ja so ein Format, was eben das nach vorne stellt, was du gerade gesagt hast, ne? Dass wir uns eben ja um die Kreative kümmern, vor allem auch so, und über um die Kunstformen und Unterhaltung und so. Ja, stimmt. Am Anfang haben wir halt einfach nur wirklich Preview und Review gemacht.
Ja.
Waren mit einer gewissen Analytik unterwegs, jetzt nie in so einem komischen Journalismus-Pseudo-Gewand,
ja,
aber schon anders. Also es hat sich schon irgendwo hin entwickelt und es kann wirklich sehr gut sein, dass Triple H uns zugehört hat.
Natürlich.
Und sich quasi an uns orientiert und das Produkt entsprechend justiert,
ja,
und jetzt quasi uns dann auch irgendwo gerecht werden will, weil wir sind auch, und das hast du eben vergessen zu erwähnen, so hübsch dabei noch. Shoutouts, Livo.
Ja, Mann, Shoutout.
Den muss ich irgendwo einbauen.
Nee, ist gut. Das ist super.
Assi.
Nein, aber wirklich auch Shoutouts, Livo, der eine verrückte Entwicklung gemacht hat, auch auf dieser Road to WrestleMania und überhaupt, seit er sich dem Wrestling-Streaming verschrieben hat. Das ist auch wirklich hübsch zu beobachten. Ist, am Ende des Tages fühlt sich alles, was Livo macht, immer noch doll an, als einer von uns so mäßig, weil er so aus dieser gemütlichen Schwitzkasten-Bubble irgendwie ja auch kommt, für mich zumindest.
Obwohl er mit Spotify kollaboriert hat.
Obwohl.
Shoutout.
Shoutout. Nein, aber jetzt im Ernst. Es ist schon eine bisschen geile Zeit, um Wrestling-Fan zu sein. Wirklich.
Ja.
Das ist total schön. Es ist wirklich total schön, also auch als Selbstbeobachtung, dass wir diesen Schwitzschnack häufiger gemacht haben. Das hast du sehr tatsächlich gut, dass du das festgestellt hast, weil das habe ich gerade völlig, also das habe ich gar nicht mitbedacht.
Das waren viele, ja.
Dass erstens das so ein bisschen Überhand nimmt und eher zu dem Regelformat wird, zwischen allem anderen, aber halt auch so häufig Sinn ergibt, weil wir viel weniger, anfangs haben wir den immer gemacht, wenn es große Metathemen gab, über die es zu sprechen galt. Jetzt gab es halt einfach so oft Entwicklungen, bei denen wir gesagt haben, Digga, da müssen wir drüber reden. Lass mal einfach machen. So.
Ja.
Und das ist halt total schön, dass es das gibt, dass es dieses Bedürfnis gibt, dass das alles so viel abwirft, dass, wie gesagt, etwas mit einem macht, über das man sich austauschen möchte. So, ich hab, und das ist jetzt das Witzige, während ich mich aus dieser ganzen Wrestling-Bubble-Gedöns-Sache mit Podcasts und anderen Medienprodukten aus dem Meta-Kreis immer noch weitgehend fernhalte, ist gerade diese Road to WrestleMania, aber auch so das, ich sag mal so, das letzte Jahr oder sowas oder anderthalb, zwei, eine Zeit gewesen, wo ich sehr viel aktiver mir zumindest das, was so in unserer gemütlichen, wirklich wunderschönen, eloquenten, witzigen, kleinen Bubble um unseren Podcast herum halt auch so an, nicht nur Kommentaren zu unseren Episoden, weil die lese ich immer, sondern auch so drumherum, was die Leute halt so treiben und von sich geben, mich viel mehr reingelegt habe, weil ich auch da das Gefühl habe, es interessiert mich einfach jetzt Dollar, weil eben auch hier wieder das Produkt es hergibt und ich ein Interesse an Perspektiven habe und wie nehmen Leute das wahr und was macht das mit denen? So, weil es halt mehr gibt als schwarz-weiß und richtig und falsch, sondern eben die Frage von was macht das mit dir?
Komplett, Mann. Und wir haben ja das Privileg, da wir eben nicht an irgendwen gebunden sind oder so, wirklich mit diesem Podcast machen zu können, was wir wollen, behandeln zu können, was wir wollen. Und die Tatsache, dass wir dann jetzt so viel auch über Dinge reden, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten, die uns interessieren, so, weil ich glaube, das ist schon einfach gerade, also ich nehme bei dir und bei mir schon eine große Freude nach diesen Episoden immer wahr.
Doll.
Ich weiß nicht, ob das vor 4 Jahren genauso war, aber jetzt gerade ist es schon irgendwie krass, wenn wir eine Episode aufgemacht haben. Wir freuen uns danach immer,
ja, stimmt,
wenn wir eine aufgenommen haben. So. Und das liegt halt dann definitiv am Produkt auch so, weil das, was mich zum Beispiel erfreut im Wrestling, sind halt einfach geile Charaktere zum Beispiel.
Ja.
Und bei WWE werden gerade einfach super viele spannende, interessante Charaktere gebildet. So, ne? Was reden wir viel über Drew McIntyre oder über Seth Rollins so in den letzten Wochen? Oder? Und, so, ne? Das heißt, wir haben einfach Fleischen, dass wir unsere Zähne reinlegen können, so irgendwie. Das,
ja,
das macht super Spaß und deswegen bin ich immer mehr, ich denke gerade im Hinterkopf immer weiter über deine These von eben nach, so, ne, dass das Produkt jetzt einfach wirklich für uns gemacht ist, so immer mehr.
Ja, ja.
Das stimmt, so, das stimmt und das ist geil. Mann, ja. Und dann gibt's eben noch diesen kleinen Benefit von dieser Schwitzbubble, so, ne, weil auch das hat sich halt nach 6 Jahren dann fast, hat sich das halt herausgebildet, so.
Ja.
Diese guten Leute, ihr wisst, wer ihr seid, so, das ist halt einfach, ist halt einfach eine schöne Nummer, so, ne, dass man das jetzt auch noch hat. Und auch das, genau, weil man halt eben, ja, ich habe das Gefühl, auch andere Leute sind gerade mehr drin, also WWE
ja
schwebt ja schon auf einer gewissen Erfolgswelle gerade.
Ja.
So, und, das resoniert bei vielen Menschen, glaube ich.
Das ist total wichtig, weil genau, dass viele Leute gerade daran Freude haben. Und ich meine, will damit gar nicht sagen, dass unsere gemütliche Bubble einfach ein Haufen von Yes-People ist, die alles schlucken, was man ihnen vorsetzt. Ganz im Gegenteil. Ja. So. Da gibt's schon sehr differenzierte Blicke auf Dinge, die ich auch nicht immer teile, aber die ich als interessante Perspektiven halt einfach sind. Aber
ja,
so eine für meinen Dafürhalten zumindest positive Grundhaltung erst einmal, die halt keine von ich will da drin jetzt aber Fehler suchen und alles scheiße finden ist. Und wir sind auch nicht frei davon, bestimmte Sachen, bestimmte Personen und so weiter halt kategorisch immer Kacke finden zu wollen, weil wir sie halt einfach wirklich ganz ehrlich Kacke finden. Aber manche sind dafür gemacht, manche sind auch einfach nicht für uns gemacht.
Ja.
Und ich habe halt gerade das Gefühl, dass vieles für eben so Leute wie uns gemacht ist.
Mhm.
Und das gefällt mir gut. Deswegen fühle ich mich in dieser Ära halt einfach tatsächlich sehr gut. So, und zwar auch, weil ich schon das Gefühl habe, dass neben der Tatsache, dass es halt sehr up my personal alley ist, ja, also nach meinem Gusto, bin ich auch schon echt überzeugt davon, dass das qualitativ auch einfach wirklich gut erzählter, gut geschriebener, gut strukturierter Stuff ist. Wenn man diese 4 Stunden WrestleMania mal auseinander nimmt und sich anguckt, wie das Pacing zum Beispiel gelaufen ist,
ja,
warum das letzte Match so wirken konnte, wie es gewirkt hat, ja, dann spielt zum Beispiel dabei eine ganz große Rolle, wie die Geschwindigkeit der anderen Matches im Kontrast zum letzten Match war.
Mhm.
Beispiel jetzt so. Das ist etwas, das merkst du beim Gucken nicht. Aber das spielt halt eine total große Rolle und da steckt so viel Hirn in Kleinigkeiten, die halt so ein und darum ist es auch genau richtig konzipiert von der Card her, dass Matches, die tendenziell eher langsamer waren und weniger in diesen Aufbau hin zu diesem Main Event gepasst haben, halt zu Tag 1 übergegangen sind.
Ja.
Und so Stuff, so, da laufen einfach so viele Sachen mit Hirn, die das überhaupt erst ermöglichen, dass es alles so leicht, bekömmlich und natürlich wirkt.
Stimmt.
Davor habe ich, das ist für mich immer die höchste Kunstform, in egal welcher Kunstform so.
Ja.
Ob es Musik ist, ob es geschriebenes Wort ist, ob es gesprochenes Wort ist oder ob es halt in dem Fall inszenierte Geschichte ist, wenn es sich beim Konsum alles ganz selbstverständlich anfühlt und du erst beim genauen Blick darauf merkst, mit wie viel Hirn das eigentlich so gemacht ist, dass es sich so selbstverständlich,
ja,
und folgerichtig anfühlt, dann macht es halt schon eine ganze Menge richtig, weil nur dann oder besonders dann kannst du dich halt so gut darin fallen lassen.
Ja, ja, absolut richtig. Pacing, ey, ist so ein Ding, ne? Booking, Card-Booking, ne, wie du das zusammenstellst. Ich habe, während du geredet hast, gerade mal einfach nochmal, bin ich die Card auch nochmal so durchgegangen, was, wo, wie lief, wann welche Momente gespielt wurden, wann es Glücksmomente gab, wann es Fun gab und so.
Ja.
Ey, perfekte Mischung, so bei dieser Nacht 2.
Ja.
Irgendwie, also ja, 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 Mann. Und ja, es ist, genau, du siehst gerade, dass es für dich einfach gerade eine gute Nummer ist, die da geliefert wird. Mhm. ich frage mich halt, oder nicht, ich kann es halt nicht beantworten, so, ne? Müsste man halt in der Haut stecken von anderen Leuten, so. Aber WWE bedient ja einfach eine riesige Zielgruppe, ne? Das ist ja eine riesige Bandbreite durch die ganze Gesellschaft, so, ne?
Ja.
Alles, so, ne? Alle Schichten in jeder Form. So, ich frage mich halt, wie das so mit Diversität und so aussieht. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mir die Card so, also ich kann jetzt nicht für jemanden sprechen, irgendwie, der lateinamerikanischen Background hat. Ich kann nicht für Frauen sprechen, ich kann nicht für Homosexuelle sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Aber ich glaube, wenn ich mir diese Card so angucke bei Mania, dass das halt irgendwie tatsächlich verdammt viele Leute anspricht. So. Mhm. Du hast für alle was gemacht. Wir haben bei Tag 1 haben wir über das Latino-Match gesprochen, quasi, ne? Mit Rey Mysterio und Co. So, wir hatten diese drei schwarzen Powerfrauen einfach, ja, so, die da durchgefegt sind, so, ja, in einer athletischen, charakterstarken Manier, so. Ja, wir hatten diese Story jetzt hier. Wir haben ziemlich ausgeglichenes ethnisches Bild bei Mania erlebt, so. Ja. Wir hatten asiatische WrestlerInnen, wir hatten wirklich, also, wenn du, da war eigentlich alles vertreten, so. Ja, also du kannst nicht alles vertreten, natürlich, ne? Dafür gibt's zu wenig Zeit. Wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, WWE schafft es auch, sich da recht breit und gut aufzustellen. Mhm. Und eine andere Sache sind natürlich auch Altersgruppen. So, ne? Cody Rhodes, Mann. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kinder so hinter Cody Rhodes stehen. Das ist halt wirklich ein Ding, so, ne? Ja. Und gleichzeitig schafft er es halt irgendwie, erwachsene Menschen zum Weinen zu bringen, so mit seinen,
ja,
mit seinem Doing, so, ne? Ey, also ich.
Erwachsene Menschen, die ihn nicht mal sympathisch finden, ja, müssen dafür. Das ist ja das Verrückte daran.
Ja,
so, ne?
Schlimm. Ja. Wir haben darüber geredet, wie weird dieser Typ eigentlich ist. Ja. Ich glaube, bis heute ist ein Echsenmensch. Er trägt auch Schuppenkleidung, Goldschuppen. Wenn, ja, er zum Ring kommt, bewegt sich ganz komisch.
Wir haben auch festgestellt, dass Cody Rhodes möglicherweise gewachsen ist, seit er das letzte Mal bei WWE war, weil er relativ wenig, nicht besonders viel kleiner als Roman Reigns, ja, ist.
Kann nicht sein.
Neben Randy Orton früher doch eher kleiner wirkte. Das kann man nur mit Häutung erklären.
Bei The Legacy war er noch kleiner. Ja, ja, Häutung, dann aber die gehäutete Haut quasi eingepflanzt wieder um in die Knochen, um dich größer zu machen.
Naja, also man häutet sich ja, weil die Haut zu klein wird. Das ist ja nun mal bei Reptilien so. Sie wachsen da raus. Das wird auch bei Cody so gewesen sein.
Aber wachsen Reptilien dann durchgehend weiter, bis sie, nee, sterben?
Nee, das hört schon irgendwann auf, aber also, ne?
Ja, Cody ist ja auch erwachsen, oder?
Cody ist, bin ich mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wann, also in welchem Alter Echsenmenschen aufhören zu wachsen.
Ja, stimmt. Das weiß man nicht. Ne?
Vielleicht die 50 älter oder so. Werden die auch älter als normale Menschen.
Vielleicht ist er mit 50 nochmal irgendwie so 2,10 Meter groß oder so, was, ja, ich noch ein paar Mal gehört
habe. Kann sein. Okay. Cody the Giant.
Ja. Ja, okay. Weiß ich nicht. Ja.
WrestleMania 81, Cody gegen Omos Sohn. Zwomos
heißt er. Zwomos. Ja.
Ja. Omos, ey. Ah. Ja, du sagst es. Ah.
Gott, ja. Gut. Mensch, das ist doch mal eine richtig klassische Review hier. Jedes Match analytisch durchgefickt.
Ja.
Ja.
Richtig doll.
Richtig gut durch.
Richtig doll, alles auseinandergenommen.
Aber ich glaube, es ist aber wirklich, ich glaube, es ist wirklich gut, gerade mal eben diese Episode dafür zu nutzen, um über das zu reden, über das wir jetzt gerade geredet haben.
So. Das ist die ehrlichste Review, die ich dir gerade geben kann.
Ja, ehrlichste Review in the history of Reviews.
Ja, weil es auch, also mir ist auch alles andere scheißegal.
Ja, ja, ja.
Ist wirklich so, ich muss das gerade emotional verarbeiten, das ist jetzt, genau, kein Witz, das ist kein, ja, Gelaber. So, mich hat dieses WrestleMania einfach gepackt, Alter. Mich hat das, ja, gepackt, mich hat das mitgerissen und ein bisschen weirden Beitrag dazu hat geleistet, dass wir diesen einen Tag Zwangspause zwischendrin gemacht, mhm, haben, eben weil das meine Spannung auf Tag 2 einfach noch mehr erhöht hat. So. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es dem groß Abbruch getan hätte, wenn wir es direkt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gemacht hätten. Witzigerweise habe ich aber dadurch so ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum, weil ich gerade auch beim Gucken, immer wenn ich auf etwas aus Nacht 1 referenziert habe, habe ich immer gestern gesagt. Dabei war es de facto vorgestern.
Ja, ja, klar.
Und es gibt noch eine andere Sache, die mir auffällt, die uns aufgefallen ist beim Gucken, die ich auch noch kurz nennen möchte. Ich finde tatsächlich es auch sehr wholesome, zu was diese erste WrestleMania der Paul Levesque-Ära so genutzt wurde. Also A, hatten wir gerade schon, ne, dieses familiäre Gefühl zu verbreiten und auch abseits der Stars Leuten ihre Kudos zu geben. Mhm. Aber gleichzeitig auch, welche Leute hier eigentlich nochmal Titel mitgenommen haben. Mit Drew McIntyre, bei dem der das selbst zu seiner Geschichte gemacht hat, aber auch in Bayley, bei der das gar nicht in ihrer Geschichte erzählt wurde, sind einfach zwei der Personen, die WWE und die Shows über weite Teile fast schon im Alleingang durch die Pandemic-Era geschleppt haben, sind beide hier einfach nochmal belohnt worden mit den Momenten, die sie halt zu der Zeit verpasst haben. So, Bayley hat für eine gute Zeit während der Pandemie einen Titel gehalten mit einem hochgradig einfach wirklich hassenswerten Heel-Gimmick und durfte sich einfach etwas über 10 Minuten mehr oder weniger durchgehend besingen lassen jetzt bei dieser WrestleMania so.
Ja.
Und so einen richtigen Wohlfühlmoment im Finisher haben, wohl wissend, dass ihre Partnerin auf der anderen Seite, Io Sky, eine ihrer Top 3 Leistungen abgerufen hat in diesem Match für sie so. Das ist einfach richtig schön so. Drew McIntyre, du hast es in der Preview gesagt, wird vermutlich mit dem, was hier bei Mania passiert ist und nachgeholt wurde, einen für ihn noch viel größeren Gänsehautmoment bekommen, wenn es dann nach Schottland geht für Clash at the Castle dieses Jahr. Da ist es auch völlig okay, dass er jetzt in 9 Sekunden gegen Damian Priest verloren hat, aber er hatte diesen Mania-Moment halt erst einmal nachgeholt. So. Und dieses wie gewonnen, so zerronnen Feeling, das macht einfach nur noch mal größer, was dann in Glasgow passieren wird. Und selbst wenn es jetzt, also weißt du, ich sag schon passieren wird, weil es steht für mich fest, seitdem du das auf den Plan gerufen hast.
Ja.
Und das tut dem trotzdem keinen Abbruch, weil ich weiß ja, wenn ich Wrestling gucke, dass es eine Geschichte ist, die geskriptet ist. Und ich weiß, wenn ich mir einen Film angucke, auch, dass vermutlich in den allermeisten Fällen ich am Ende irgendwie ein Happy End bekomme bei der Prämisse, die mir am Anfang präsentiert wird. Und dennoch interessiert mich ja die ganze Progression dazwischen, eben weil mich die Charaktere interessieren. Und das ist hier halt auch der Fall. Und ich freue mich einfach auf all diese vielen Beziehungleinchen, die jetzt schon wieder adressiert wurden, in all dem, was so zwischendrin passiert ist. Da ist einfach wieder so viel Zauber drin, bei dem ich schelmisch gelacht habe, wenn ich mir vorstelle, was daraus noch wird. Stichwort CM Punk, Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins.
Damian Priest ist auf einmal drin.
Generell der Status von Judgment Day, so mit Rhea Ripley und Damian Priest.
Die haben die zwei größten Raw-Titel, ne? Die halten die zwei größten Raw-Titel dieser Faction.
Die sind de facto die neue Bloodline damit auf eine Art. So.
Ja.
Aber die Tag-Titel haben halt ausgerechnet The Miz und R-Truth. Also wirklich, da ist so viel verrücktes Zeug drin. Ja. Und die zweite Sache noch, du hast es vorhin gesagt, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Die Tatsache, dass viele von den Leuten, die hier ihren Spot bekommen haben, egal ob sie gewonnen haben oder nicht, Kevin Owens zum Beispiel hat jetzt zwar nicht gewonnen, aber hatte halt wirklich einen sehr prominenten WrestleMania-Spot.
Mhm.
Sami Zayn hat was gewonnen, Bayley hat was durchaus Bedeutendes gewonnen, Roman Reigns und Seth Rollins hatten große Momente. Das sind alles NXT-Guys. Das sind alles Leute, die vor gut 10 Jahren ihren Weg durch NXT gemacht haben und viele von denen halt durch genau die Zeit, in der Triple H dafür verantwortlich war, die dort von ihm mitgeformt und auf den Weg gebracht wurden. Und in einer Zeit, in der erstens NXT halt gerade ein bisschen anders nochmal gestaltet ist, aber wirklich sehr viele freshe, interessante Leute und auch wilde Machenschaften am Start hat.
Oh ja.
WWE gleichzeitig mit, ich glaube, Next Gen heißt es, nochmal wieder so eine neue Nachwuchsshow am Start hat, ist dieses Zeichen von, schaut mal, die Leute, die sich damals hervorgetan haben, die sind jetzt hier die neue Generation.
Die werden honoriert, ja.
Genau, dass wir ziehen das durch mit denen.
Ja.
So, das ist eine legitime Chance und das sind nicht die Leute, von denen man, nicht alle zumindest, von denen man im ersten Moment gedacht hätte, die werden das.
Stimmt.
So, gerade Bailey zum Beispiel nicht. Gerade Kevin Owens nicht. Ja. Auch wenn der ein krasses Debüt und ein krasses Standing hatte. Ja. Auch Sami Zayn nicht. Das finde ich schon super geil. Das finde ich schon wirklich super geil, Full Circle.
Ist es, Mann, ja. Vor allem auch, ja, gut, dass du auch nochmal mit der Pandemic-Era erwähnst, so, ne? War die schwerste Zeit im Wrestling ever, so. Und,
nur im Wrestling, sonst war für alle leicht.
Sonst für alle, der Rest war easy, so. Es hat nur das Wrestling eigentlich negativ beeinflusst.
Ja.
Und da haben eben genau diese Leute das getragen, ne? Ja. Auch so ein Andrade, ne? War während der Pandemic-Era mit Zelina Vega und so. War der on point da, so. Und hatte jetzt dann auf einmal dieses Mania-Match, ja, nachdem er erst ein paar Tage da ist, so. Da schließt sich viel. Und was du als ersten Punkt eben hattest, auch ganz interessant, ne, dieses, man hat schon Anknüpfungspunkte für weitere Dinge, für Storylines, Charaktere bändeln wieder irgendwie miteinander und so. Das ist halt auch ein ausgerufenes Ding von Triple H. So, das war irgend so ein Panel wieder mal jetzt in der Mania Week. Pat McAfee hat Triple H irgendwie auf irgendwas angesprochen und da sagte Triple H halt auch, boah, warte, ich muss mich auch mal aufsetzen, Alter. Oh Gott, ja.
Wie das auch. Hat, auch würde ja heißen, ich würde sitzen. Alter, okay, was ist das für eine Körperhaltung?
Es ist keine Körperhaltung, es ist eine Haltung. Da hat Triple H halt auch gesagt, so, ja, wir sind jetzt nicht mehr nur da, um irgendwie Dinge abzuschließen oder so. Wir wollen jetzt nicht irgendwelche Momente schaffen und sowas. Es geht einfach immer in erster Linie darum, dass es weitergeht. Dass hier eine durchlaufende Geschichte erzählt wird, die nie endet. Und dass das nächste WrestleMania immer besser wird und krasser und Geschichten, ja, eben nicht enden, sondern entweder geiler werden oder es gibt wieder neue oder so. Das heißt, du hast immer diesen episodischen Gedanken und dabei, und das siehst du auch in den Wochenshows seit Monaten jetzt so, dass einfach heiß gemacht wird auf die nächste Woche. Das klappt wirklich in den meisten Shows wunderbar gut so. Voll. Es gibt dieses repetitive Booking nicht mehr, was unter Vince McMahon lief. So, ne, wo einfach, keine Ahnung, wo ich mich stellenweise einfach nicht auf die nächste Woche gefreut habe, weil ich wusste, dass einfach das Gleiche passiert. So,
ja.
Das ist nicht mehr da. Es gibt immer wieder neue Sachen. So, es gibt immer wieder Details, auf die du achtest. Und das liegt hauptsächlich daran, dass die Charaktere eben einfach so tief gebaut sind mittlerweile und so viele Verstrickungen mit anderen haben, die ebenfalls so tief und multidimensional gezeichnet sind, dass da alles möglich ist. Also du hast wirklich Möglichkeiten geschaffen. Je tiefer Charaktere sind und je mehr man damit machen kann, desto größer sind die Möglichkeiten, große Geschichten zu erzählen. Und dann kann auf einmal so ein Sami Zayn kommen, wie in seiner Bloodline-Zeit vor mehreren Monaten. Und aus dem Nichts, was gar nicht so geplant war eigentlich, auf einmal so eine krasse Geschichte haben. Das sind ja Dinge so, die, du kannst ja den Erfolg immer nur gewissermaßen planen, was dann wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Da musst du dann auch wieder gucken und justieren, so, ne?
Ja.
So ein R-Truth oder so. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt vor einem Jahr gedacht haben, ey Mann, R-Truth, wenn der wiederkommt nach der Verletzung, das wird erstmal richtig geil, wir machen damit Millionen an Merch und so.
Ey Ron, hast du Bock, wir bringen dich nochmal mega over. Was hältst du davon, wenn du das Highlight der Shows wirst, oder?
Ja, ohne Scheiß, sowas.
What's up?
What's up, klar.
Auf keinen Fall hat das jemand sich gedacht. Niemals.
Oder ja, das ist halt geil. Und dann hast du dann gleichzeitig aber auch in diesen Charakter-Building-Prozessen so eine, nicht nur Qualität, sondern auch Quantität, dass du dann auch mal so eine Verletzung wie von einem CM Punk, der sich einfach kurz vor Mania schwer verletzt und nicht antreten kann, auf eine Art und Weise kompensierst und löst. Das ist ja unglaublich. Also wie geil, dass der dann einfach nochmal in diesem Match diesen Wirkungsgrad hatte, obwohl er verletzt ist.
Ja. Da kann man sich fast schon fragen, haben die ihn mit Absicht verletzt, die Pisser? So geil ist es halt irgendwie zu Ende erzählt,
ja,
ne?
Ja.
Und da schließt sich auch so, also diese, wenn ihr das nicht gesehen habt, gönnt euch das mal. Also mindestens die Rede von Paul Heyman zu seiner Hall of Fame-Aufnahme, weil es gibt einfach kein anderes Event, bei dem WWE so sehr den Bruch mit der vierten Wand erlaubt wie da.
Oh ja.
Und Paul Heyman hat erstens generell ein paar Tabus gebrochen, zweitens sich sehr doll da reingelegt, Rob Van Dams Kiffer-Image auszubauen.
Dreimal.
Und drittens, aber halt auch, und das finde ich sehr bemerkenswert, sehr viele sehr schöne Worte für verschiedene andere Leute gefunden, während er halt auf der Bühne war und es eigentlich um ihn ging. Und was ich aber so richtig, was ganz doll nachgehallt hat bei mir ist, wie sehr er über die kreative Freiheit, die es backstage gibt, für alle Beteiligten, für alle Akteure selbst, so, und dann hat er halt so ein bisschen aufgezählt, mit wem er so alles arbeitet.
Und arbeiten so. Wird jetzt demnächst. Und
so. Genau. Ja. Das fand ich halt total schön, dass, dass man von so einem Akteur, von dem ich halt das Gefühl habe, dass er relativ doll frei von der Leber weg redet in so einem Moment, in Klammern, während er natürlich gleichzeitig auch einfach der ausgefuchsteste Promoter ist, den sie halt haben. Aber dennoch, dass der auch nochmal mich in diesem Gefühl bestärkt, dass, wie gesagt, da viele Leute einfach gerade die Möglichkeit haben, mit ihrem, mit dem, was sie können, mit dem, was sie mitbringen, im Zweifel eben mit winzig kleinen Details Sachen beizutragen zu etwas, woraus dann was wird. Weil ich kann mir schwerlich vorstellen, dass zum Beispiel dieser kurzzeitige, zwischenzeitige Running Gag mit dem Judgment Day Clubhouse und dem fucking Fernseher von R-Truth, dass das von langer Hand geplant war, sondern dass das halt wirklich so ein, ey, wir können den Fernseher einfach nächste Woche wieder nehmen. Was haltet ihr davon?
Das hat einfach Finn Bella so in so einem Meeting gesagt.
Wirklich, dass es halt so ein Scheiß ist. Aber dieser Scheiß, der lebt und atmet halt so. Es ist in all dieser, und das ist das Verrückte, in all dieser Perfektion und Professionalität, die da ist, ist es immer noch dieses Element des spielerischen Chaos, was die ganze Zeit da so mit drin ist, weil irgendwer irgendeinen Quatsch macht. Weil am Ende des Tages ist Wrestling halt auch einfach wirklich super dummer Quatsch. So, den man ganz doll ernst nehmen kann, um da wahnsinnig viel Tiefe reinzupacken. Aber all das passiert halt wirklich gleichzeitig mit so einer innigen Liebe und Ernsthaftigkeit und dennoch so einer, immer mit einem Augenzwinkern. Das ist einfach sehr angenehm, glaube ich, und setzt total viele Möglichkeiten frei. Und die spüre ich persönlich für mich halt total. Ich habe bei all der Ernsthaftigkeit, und diese Cody-Story ist halt so riesig, ne? Die kann dir so entgleiten und so scheitern und so peinlich und cringy werden.
Ja.
Ich habe halt, und es hat halt geklappt. Es hat halt geklappt. Es fühlt sich alles nicht krampfig an. So, oder in ganz wenigen Momenten. Natürlich gibt es die, da gehen auch Sachen schief.
Ich hatte das auch manchmal.
Da sind auch Dinge daneben gegriffen. Wir hatten es gestern bei dem Uso-Match zum Beispiel, mit dem du gar nicht zufrieden warst.
Ja.
So. Das gibt's. Und das ist auch okay, das gehört dazu, weil nur wenn du es versuchst, dann kann es auch geil werden. Und wenn du es gar nicht erst versuchst, dann wird es halt eben nix. So. Und das gehört auch dazu, dass Sachen nicht aufgehen. Und dann lernt man da draus. So. Hat auch Paul Heyman mantrisch doll wiederholt mit dem Wiederaufstehen. Und aber genau das zu erlauben, dass Sachen nicht funktionieren und sie dann trotzdem abzuhaken und das Nächste zu machen, anstatt zu versuchen, mit ihnen zu fahren und irgendwas durchzudrücken, das ist sehr angenehm und hält die Sache halt spannend, weil ich schon das Gefühl habe, dass, und das weckt auch mein Interesse, jederzeit kann irgendein Scheiß passieren. Ja. Irgendein Detail, über das ich noch mehr lache als nicht.
Ja, Mann.
Was war das für ein Satz? Egal. Über das ich noch mehr lache. So.
Scheiß auf den Satz, was du die letzten 4,5 Minuten gesagt hast, war Gold. Ja. Ich will da gar nichts mehr zu sagen.
Dann lass es halt.
Ich würde das gerne als Schlusswort, ehrlich gesagt, nehmen, was du jetzt gesagt hast.
Oh, mit Schlusswort.
Ja.
Okay.
Schlusswort.
Ja, Mann. So, das war jetzt die Review.
Ich wollte das als Schlusswort nehmen. Und
ja, warte.
Ja, Mann.
Ja, Mann. Wir müssen ja einmal kurz.
Das war die in Anführungszeichen Review, ja.
Das war die in Anführungszeichen Review, ja. Aber es war eine ehrliche Review im Sinne von, das ist der Rückblick.
Ja.
Auf so das, was zuletzt passiert ist, das, was diese WrestleMania irgendwie abschließt.
Ja.
Ein ehrliches, aufrichtiges, cringy, cheesy, ist mir scheißegal. Danke an alle, die uns dabei begleitet haben. Das hat richtig viel Spaß gemacht und es macht richtig viel Spaß, vor allem im Austausch.
Ja.
Geil, es ist eine geile Zeit, Wrestling-Fan zu sein. Ich habe voll Bock und wir sehen uns hoffentlich alle sehr zahlreich in Berlin.
Ich wollte gerade sagen, es ist eine geile Zeit, Wrestling-Fan zu sein und Bock. Und dann kommt Bash in Berlin halt noch dieses Jahr, ne?
Yes.
Wir haben jetzt mittlerweile schon April oder so.
Oder und, so.
Ja, ja, was weiß ich, was für ein Monat ist, ey.
Ist auch nur eine Zahl im Kalender.
Und es sind jetzt nur noch irgendwann, ist Bash in Berlin? August oder so?
August,
es ist ja bald, Mann.
Ja.
So, ne? Das heißt, also, wenn wir gerade über eine geile Ära gesprochen haben in diesem Podcast jetzt hier, der Fick kommt nach Deutschland, so, ne? Wir erleben das gerade noch mal vor der Tür und erleben das, worüber wir gerade schon so emotional geil abgehen, noch mal live in unseren Gesichtern.
Ja.
So.
Ja.
Darf man nicht vergessen. Ja.
Also bis hierhin war ein geiler Ritt. Also jetzt die letzten Monate ganz besonders, diese ganze Bloodline-Era tatsächlich ganz, ganz besonders, alles was nach der Pandemie so passiert ist, was jetzt so kulminiert ist in der neuen Triple H-Era, wie auch immer wir sie nennen wollen. Und ich würde, auch wenn so ein Mania auch immer so ein bisschen Abschluss mit einem Kapitel ist, das tatsächlich gerne mit den Worten von Paul Heyman beschließen, der am Ende seiner Hall of Fame Speech halt einfach sagte: "And we're just getting started."
Ja, mit seinem Blick, ey. Ja, Mann. Ich hab Bock, ey. Ja.
Wir hören uns.
Ciao.